Was hat es eigentlich mit dem Bankgeheimnis oder besser gesagt mit dem Bankkundengeheimnis auf sich? Dieser Frage gehen wir heute nach in dieser Folge vom PostFinance-Podcast.
Der Stefan Lendi redet dazu sowohl mit der PostFinance-Mediensprecherin Dörte Horn als auch mit dem Autor vom Buch «Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis» Stefan Dobler darüber, wie sich Bankgeheimnis und Datenschutz in Zukunft entwickeln und was das für einen Schweizer Bankkunden bedeutet.
Zuerst aber haben wir von euch da draussen auf der Schweizer Strasse von Zürich bis Bern wissen, was ist denn das eigentlich, das Bankgeheimnis oder eben das Bankkundengeheimnis?
Das Bankgeheimnis ist ganz einfach erklärbar. Und zwar darf die Bank die Informationen über dich nicht an eine dritte Person weitergeben.
Ich kann mir unter dem Bankgeheimnis nicht wirklich was vorstellen. Ich denke mal, wie eine Bank am besten funktioniert oder was für geheime Dinge da noch in einer Bank liegen als Rücklage, die eine Bank im Notfall vielleicht retten könnte.
Das ist, wenn ausländische Staatsangehörige hier in der Schweiz Bankkonten haben und wir, also die Schweizer Banken, die Daten ihren Heimatländern bzw. den Regierungen Daten nicht rausrücken. Das heisst, sie sind geschützt vor den Strafvollzugsbehörden aus ihren eigenen Ländern.
Also wenn jemand bei der Bank nachfragt, wem ist das Konto, muss die Bank nicht sagen, von wem das Konto ist.
Aber das Bankgeheimnis, das könnte sein, dass wenn du so ein richtig nice Spot hast, wo halt wirklich ein Bänkli steht, perfekte View, alles super und es niemandem verraten ist, weil du nicht weißt, dass so viele Leute dort sind, das könnte eigentlich auch ein Bankgeheimnis sein.
Stefan Dobler, Autor vom Buch «Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis». Das sind die einen auf der Strasse ein bisschen zu viel gewesen, wandern, die nächsten zu viel Hollywood-Filme gesehen, aber ein paar sind doch fast wissenschaftlich fundiert unterwegs, wenn es um den Begriff von Bankgeheimnis geht. Bankgeheimnis oder Bankkundengeheimnis? Was ist jetzt genau richtig?
Bankgeheimnis. Der Begriff Bankkundengeheimnis ist eine Erfindung von der Bankiervereinigung 1980, wo es eine Abstimmung gegeben hat über eine Bankinitiative von der SP, wo man hat wollen, ein Bankgeheimnis gegenüber den Steuerbehörden abschaffen, also ein Marketing-Gag.
Also ein reiner Marketing-Stand, Bankgeheimnis, Bankkundengeheimnis. Was ist dein Hintergrund, Stefan, dass du dazu gekommen bist, dass du das Buch geschrieben hast, dass du das Interesse entwickelt hast für das Bankgeheimnis?
Ja, da gibt's zwei Gründe. Ich habe zwischen 2008 und 2016 bei der Schweizerischen Bankiervereinigung gearbeitet, zuständig auch für Entwicklung von Strategie. Und ich habe, bevor ich bei der Bankiervereinigung war, bin an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter ein Projekt geleitet über die Reputation vom Finanzblatt Schweiz, auch für die Bankiervereinigung, und bin eigentlich schon seit etwa rund 16 Jahren vorhin mit dem Thema unterwegs gewesen.
Warum ist das Bankgeheimnis so mit der Schweiz verknüpft? Warum ist das bei uns in unseren Gedanken, in unserer Welt so präsent?
Das ist deshalb so, weil ja die Schweiz einen grossen Finanzplatz hat und eigentlich der grösste Finanzplatz weltweit für Privatvermögen, die offshore verwaltet werden. Das heisst, außerhalb vom eigenen Land. Und die Schweiz ist da, hat einen Weltanteil von 25%, oder? Und das macht dann halt die Schweiz in dem Sinn auch sehr, zum Zentrum der Aufmerksamkeit.
Woher kommt das in der Schweiz historisch gesehen, das Bankgeheimnis? Wann ist das aufgekommen? Wann ist das entstanden?
Das Bankgeheimnis ist ja als Berufsgeheimnis eine sehr alte Erfindung. Das hat schon gegeben in italienischen Stadtstaaten im 15. Jahrhundert, bei den Medicis, bei den Fuggern im 16. Jahrhundert in Deutschland. Es ist im Prinzip etwas gewesen, wo auch bei der ersten Privatbank in der Schweiz gelten hat, wo ja Hugenotten aus Frankreich vertrieben worden sind, also Protestanten in Genf und so weiter. Aber es war damals gar noch nicht verrechtlich gewesen. Es war eben das Berufsgeheimnis gewesen, es war eine Norm gewesen, es war ein internalisiertes Verhalten gewesen. Und als gesetzliche Grundlage gibt es auf Bundesebene erst seit 1934.
1934 ist die Schweiz gekommen. Aber wenn man Hollywood-Filme schaut, sobald irgendwo eine Bank oder ein Banker vorkommt, dann ist man entweder in Genf oder ist in Zürich. Das verursacht natürlich auch sehr viele Vorurteile. Was gibt es für Vorurteile bezüglich des Schweizer Bankgeheimnis?
Ja, lange war es Klischee gewesen. Oder das Bankgeheimnis hat man einfach verbunden mit der Vorstellung, da gibt es irgendwie Banken und die machen Geschäfte mit allen Bösen auf der Welt und man bringt einfach das Geld in die Schweiz. Oder? Das ist so das typische Klischee, das über Hollywood produziert und verbreitet worden ist.
Ist ein Vorurteil, ist nicht so.
Also die Schweiz hat im Fall von kriminellen Geldern leistet sie schon lange internationale Rechtshilfe und Amtshilfe. Also das heisst, das Bankgeheimnis gilt dort nicht. Es ist lediglich im Fall von der Steuerhinterziehung bis vor kurzem eigentlich, das ist der grosse Knackpunkt gewesen. Da hat die Schweiz eigentlich gegenüber dem Ausland nie sich kooperativ gezeigt und keine Daten austauscht.
Und du hast gesagt, eben vor Steuerhinterziehung ist dort, wenn einfach ein Fehler passiert bei den Steuern, dort hat es den Informationsaustausch nicht gegeben. Wenn es aber eben darum geht, dass Straftaten involviert sind, präzisiere ich, glaube ich, von beiden Ländern strafbar sind, dann hilft die Schweiz und dann wird das Bankkundengeheimnis aufgehoben.
Das ist so. Und das Problem ist, wenn natürlich in Amerika oder in Deutschland oder in Frankreich die Unterscheidung Steuerbetrug, Steuerhinterziehung nicht gemacht wird, beziehungsweise Steuerhinterziehung dort eine kriminelle Tat ist und in der Schweiz nicht, dann gibt's halt trotzdem keinen Informationsaustausch, weil das Prinzip von der doppelten Strafbarkeit ja grundlegend ist.
Das Ganze ist ja doch gut verständlich, aber kompliziert. Man muss sich damit auseinandersetzen. Hast du das Gefühl, dass wir Schweizerinnen und Schweizer generell zu wenig gut informiert sind, wenn es eben um unser Bankgeheimnis geht?
Möglicherweise schon. Aber im Prinzip muss man ja alles im Detail nicht so genau wissen. Es gibt verschiedene Vorurteile. Ein Vorurteil ist sicher, die Schweiz ist deshalb so reich wegen dem Bankgeheimnis. Und das stimmt definitiv nicht, weil die Schweiz ist schon Ende vom 19. Jahrhundert das zweitreichste Land weltweit pro Kopf-Einkommen hinter Großbritannien. Also lang bevor überhaupt die Schweizer Banken in dem Ausmaß präsent sind.
Wenn wir über das Bankgeheimnis reden, müssen wir gleichzeitig auch über den Datenschutz reden. Was ist der Zusammenhang? Wo sind die Unterschiede von diesen beiden Begrifflichkeiten?
Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Wie gesagt, das Bankgeheimnis ist das Berufsgeheimnis und der Datenschutz ist viel umfassender, greift in ganz andere Bereiche rein und bezweckt den Schutz von der Persönlichkeit und den Schutz von den Grundrechten von Personen. Also zum Beispiel ist deine religiöse Überzeugung geschützt oder es sind deine Gesundheitsdaten geschützt und so Sachen.
Das heißt, ein Teil vom Bankgeheimnis ist das sogenannte Berufsgeheimnis.
Das ist eigentlich der Kern, oder? Und der Kern gilt auch heute noch, auch im Zeitalter vom automatischen Informationsaustausch.
Und was schützt das genau, das Berufsgeheimnis?
Dass ein Bankmitarbeiter deine Daten nicht an eine unbefugte Person weitergeben darf.
Also nicht irgendeine Drittpartei oder darf mitnehmen, wenn er selber Bank wechselt und so weiter.
Zum Beispiel. Oder dass zum Beispiel irgendwie eine Krankenkasse nicht darf erfahren, ob du zahlungsfähig bist oder nicht.
Welcher Teil des Bankgeheimnisses ist nicht mehr geschützt oder nicht mehr gleich geschützt wie früher?
Also steuerliche Bankgeheimnisse für Ausländer gibt es nicht mehr. Mit dem automatischen Informationsaustausch erfahrt die ausländische Steuerbehörde jährlich automatisch, wer im Ausland, also namentlich jetzt da in der Schweiz, Geld hat, wie viel der Kontostand ist, was der Ertrag ist und so weiter.
Stefan, das heisst aber nochmal zusammenfassend, dass Schweizer Kunde gibt meine Schweizer Bank weder zu mir noch zu meinem Vermögen irgendwelche Daten an Schweizer Staat weiter, ausser es handelt sich um Steuerbetrug und das Gericht hat gesagt, jawohl, da ist eine Straftat, zumindest so wahrscheinlich, dass man das Bankgeheimnis auflöst. Mit dem Ausland gibt es den AIA, also den automatisierten Informationsaustausch, wo Daten hin und her gegeben werden. Gilt das Ganze eigentlich auch, wenn wir uns nicht bei der normalen Kriminalität bewegen, sondern bei Cyberkriminalität im Internet? Wird es dort komplizierter, wird es dort einfacher? Ändert das die Ausgangslage irgendwie?
Ich glaube, die beiden Sachen berühren sich nicht wirklich, oder? Ich meine, es geht darum, dass Bank muss, die Steuerbehörden einfach bestimmte Angaben machen über die Kunden vom entsprechenden Land. Das andere, was du ansprichst, Cyberkriminalität, betrifft ja vielleicht eher das Risiko, dass IT-Systeme von Banken könnten gehackt werden, oder? Und dass somit die Daten nicht sicher sind. Aber da legt ja jede Bank in der Schweiz grossen Wert drauf, dass man das auch schützt. Und ich glaube, die Schweiz rühmt sich ja auch mit einem relativ guten, fortschrittlichen Datenschutzgesetz. Das ist auch ein internationaler Wettbewerbsvorteil.
Aber das Hauptrisiko bleibt vermutlich immer noch der Mensch, also der Bankmitarbeiter.
Das ist ja eigentlich ein bisschen ironisch an der ganzen Geschichte vom Schweizer Bankgeheimnis. Also, Kunden haben natürlich Wellen von überall können zugreifen, oder, auf ihr Bankkonto. Das heisst, es ist digitalisiert worden und am Schluss haben das natürlich Daten in einem Computersystem inne und man hat sie ganz einfach können auf die CD brennen unter der ausländischen Steuerbehörde können verkaufen.
Das Einfall gegeben mit Deutschland, wo dann ganze CDs auf Deutschland raus sind, Frankreich, genau.
Absolut.
Jetzt ist mir klar, wie wir das hier in der Schweiz handhaben. Also wie die Schweizer Banken das handhaben mit Schweizer Kunden, aber auch mit ausländischen Kunden. Also wenn es um sogenannte Offshore-Geschäfte geht, wo der Kunde im Ausland ist oder im Ausland den Wohnsitz hat, aber hier in der Schweiz sein Geld hat. Wie handhaben das denn die Banken im Ausland? Also wenn ich jetzt ein Bankkonto habe als Schweizer in Deutschland oder ich als Schweizer in Amerika etc. Wie sieht das dort aus?
Man muss es unterscheiden zwischen allen Ländern und den USA. Also wenn ich ein Konto
klare Trennung, alle Länder
aus den USA.
Ich habe wie sieht es in allen Ländern aus
genau,
den USA
genau, also wenn ich ein Konto habe als Schweizer Bürger in Deutschland, in Frankreich, in Italien, auf Cayman Island oder weiss der Teufel wo, dann müssen die Banken dort ihre Steuerbehörden Daten über mich melden und die tauschen nachher automatisch Ende Jahr mit den schweizerischen Steuerbehörden Daten aus. Anders ist es in den USA. Die Amerikaner sind das einzige Land mit einem grossen Finanzplatz, das nicht in das System vom AIA eingebunden ist. Sie haben eine andere Regelung, die heisst FATCA, das ist eine Abkürzung für das Gesetz. Und die Amerikaner tauschen schon auch Daten austauschen. Aber ihre Qualität der Daten ist natürlich um einiges schlechter als unsere, weil sie zum Teil gar nicht wissen, wer ist der wirtschaftliche Berechtigte. Also man kann beispielsweise in Delaware eine Company, eine Briefkastenfirma gründen. Das ist dann irgendwelcher Anwalt, aber an und für sich der wirtschaftlich Berechtigte, wem dann nachher die vermögenden Wert wirklich gelten, die Person ist nie aufgeschrieben. Und somit tauscht die einfach aus, den Anwaltsnamen, aber nicht wirtschaftlich berechtigt. Und somit weiss ich quasi als Schweizer Steuerbehörde nichts.
Also wir haben zwar einen Datenaustausch, aber es werden nicht alle Daten erhoben, die für so einen Austausch relevant wären.
Das ist ja so. Und das ist auch eine Kritik, die auch die OECD an den USA macht. Aber die Amerikaner sind halt die grössten Geldgeber von der OECD und haben dort zu sagen.
Wir haben es gesagt, jedes Land hat eine Art ein Bankgeheimnis. Alle Länder. Und dann gibt es noch die USA mit ihrer Sonderregelung. Aber die Schweiz, die ist mit internationaler Kritik immer wieder überhäuft worden und hat schlussendlich das Bankgeheimnis für Ausländer damals aufgehoben. Stefan, du nimmst uns jetzt mit auf eine sogenannte Zeitreise, und zwar in die 100-jährige Vorgeschichte bisher zu dem Bruch.
Die Geschichte hat angefangen in der Zwischenkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo in umliegenden Ländern einerseits Reparaturen stattgefunden haben und sehr viel Gelder in die Schweiz oder auch in andere Länder geflüchtet sind. Und in dieser Zeit hat vor allem Frankreich darauf gedrängt, im Sonderbund, dass es so etwas gibt wie einen Informationsaustausch zwischen den einzelnen Staaten zur Bekämpfung von Steuer- und Kapitalflucht. Und der Schweiz ist es da gelungen, mit anderen Ländern, wie zum Beispiel England, das Bankgeheimnis können, beziehungsweise es ist ja dann eben der Informationsaustausch können abwehren, so dass Informationen nur dann austauscht werden, wenn eben das Prinzip von der doppelten Strafbarkeit gilt. Das heisst, in beiden Ländern ein strafrechtlich relevanter Tatbestand ist. Und da Steuerhinterziehung in der Schweiz das nicht ist, hätte die Schweiz eigentlich nicht müssen Informationsaustauschen über Steuerfluchtgelder. Das hat sich durchgezogen die ganze Zeit eigentlich, sagen wir mal, bis dann in die 90er Jahre. Die Schweiz hat eine Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen mit verschiedenen Ländern. Und die haben natürlich mit jedem Abkommen, das abgeschlossen worden ist, haben die akzeptiert, dass es das gibt in der Schweiz, dass in der Schweiz bei Steuerhinterziehung keine Informationen austauscht werden. Die haben das akzeptiert. Dann aber in den 90er Jahren hat die OECD oder G7-Länder eine neue Initiative gestartet im Zusammenhang mit der Globalisierung. Wir wollten Finanzkriminalität besser bekämpfen und auch Steuerflucht. Und G7 ist es gelungen, mit sogenannten 50 Steueroasen Abkommen abzuschliessen, um einen besseren Informationsaustausch. Aber die haben alle zusammen eine Bedingung gestellt, nämlich, wir möchten das, wenn die Schweiz auch mitmacht. Also das Argument von der gleich langen Spiess. Und die Schweiz hat damals sich nochmal durchgesetzt und hat es im Prinzip nochmal verteidigen auf der Linie, wie sie das bis anhin gemacht haben. Dann haben wir das Jahr 2008, Finanzkrise, globale Finanzkrise, wir haben ein komplett neues Klima. Banken müssen weltweit gerettet werden, ganze Bankensysteme mit Abermilliarden Ländern. Und es ist dann so eine Art Deutung weltweit entstanden. Es kann nicht sein, dass die normalen Leute quasi die Banken finanzieren mit ihren Steuergeldern und reiche Leute können Steuerhinterziehung machen und dass es dann noch Länder gibt, die quasi die Steuerhinterzieher und die Steuerflucht schützt. Die Schweiz ist das Zentrum von all diesen Steueroasen und ist unter besondere Kritik geraten. Und die Schweiz hat dann am 13. Freitag, 13. März 2009, hat sie dann nachgegeben und Steuerhinterziehung Amtshilfe gemacht. Aber warum? Es ist nicht nur wegen der Finanzkrise, sondern der Hauptgrund ist, das ist meine Hauptthese in meinem Buch, weil die UBS, die grösste Schweizer Bank, in den USA aufgeflogen ist mit einem Steuerbetrugsfall. Es sind zwar nur 20 Milliarden Gelder gewesen, um die es gegangen ist, aber 90% von denen sind schwarz gewesen. Also, die grösste Schweizer Bank ist entlarvt worden, dass eigentlich das Vermögensverwaltungsgeschäft, das Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäft, das Geschäft ist mit Schwarzgeld. Also, mit nicht deklarierten Geldern. Und somit ist eigentlich der Argumentations- und Legitimationsboden für die Schweiz so weg. Und die Schweiz hat dann irgendwann entschieden, etwa im Jahr 2012, es ist besser, wir machen mit beim AIA und reden mit, solange man das Eisen noch schmieden kann, als am Schluss eine Regelung aufs Auge gedruckt bekommt.
Freitag, 13. März 2009, dort hat sich die Schweiz also angefangen bewegen in Richtung vom automatischen Informationsaustausch AIA. Das Bankgeheimnis bleibt also für Kundinnen und Kunden da in der Schweiz bestehen. PostFinance hat dafür eine Frau, die sich damit auskennt. Und das ist Dörte Hahn.
Dörte Hahn ist Mediensprecherin für PostFinance und hat immer wieder mit dem Bankkundengeheimnis zu tun.
Nämlich dann, wenn wir Anfragen von Journalisten und Medien zu konkreten Kundenbeziehungen erhalten. Es war unser Job, als Mediensprecher Medienanfragen zu beantworten, aber genau da, also wenn sich die Anfrage wirklich konkret auf eine Person oder eine Gesellschaft bezieht, sind uns natürlich dann die Hände gebunden und wir dürfen nichts sagen.
Zudem hat sie ein konkretes Beispiel, wo letztens für Schlagzeilen gesorgt hat.
Man hat vor einiger Zeit in den Medien lesen können, dass Personen mit extremistischen Hintergründen und auch ganze Gruppen mit extremistischen Hintergründen offenbar ein Konto bei PostFinance eröffnen konnten. PostFinance bzw. unsere Medienstelle hat daraufhin mit dem Verweis auf das Bankkundengeheimnis nicht viel dazu sagen können. Wir haben dann zwar betont, dass wir ein Bankinstitut sind, das die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und gegenüber dem Rechtsstaat in der Schweiz wahrnimmt und uns grundsätzlich von jeglichen extremistischen Bewegungen und Gruppierungen distanziert. Aber wir konnten diese Geschäftsbeziehungen ja weder dementieren noch bestätigen. Denn in dem Fall hätten wir dann das Bankkundengeheimnis verletzt. Und das kann dann in den Medien auch schon mal falsch verstanden werden und zu einem mehr oder weniger großen Shitstorm führen.
Gefangen zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und der Privatsphäre der Kunden hat PostFinance also wenig Spielraum gehabt.
Die Banken in der Schweiz haben ein Recht auf Schutz ihrer finanziellen Privatsphäre. Dazu gehören die finanziellen Erwerbs- und Vermögensverhältnisse. Bank ist also verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihre Kunden betreffen, absolute Verschwiegenheit zu wahren und die Kundendaten nur Kontoinhabern oder bevollmächtigten Personen bekannt zu geben. Das Bankkundengeheimnis basiert auf dem Artikel 47 des Bankengesetzes und das besagt, dass unter anderem Angestellte einer Bank keine Auskunft geben dürfen über die ihnen anvertrauten Informationen. Und das ist also gesetzlich so festgelegt.
Aber was passiert, wenn sich jemand von PostFinance doch nicht als Bankgeheimnis haltet?
Tja, das ist happig. Die Verletzung des Bankkundengeheimnisses wird je nach Schwere der Verletzung mit Buße bis zu 250.000 Franken oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft. Wir können also von der Medienstelle aus auch in Zukunft keine Auskunft geben, wenn zum Beispiel Konsumentenmagazine mit Anfragen zu einer konkreten Kundenbeziehung zu uns kommen. Es sei denn, der oder die Kundin entbindet uns schriftlich von diesem Bankkundengeheimnis. Aber bei dem vorher genannten Fall, mit dem wir in den Medien waren, war das nicht der Fall. Und so müssen wir dann tatsächlich manchmal einen Shitstorm einfach aushalten.
Wir haben es gerade gehört, Schweizer Banken, die sind immer wieder einmal in den Medien und haben auch ihre eigene Hauptrolle, wenn man so will, auf der Grossleinwand. Oder zumindest haben sie die einmal gehabt. Stefan, hat die Schweiz mittlerweile ihre grossartige Hollywood-Kinorolle als Bankenparadies, als Steueroase müssen abtreten?
Die Schweiz ist definitiv nicht mehr das Steuerparadies oder die Steueroase, wie sie früher kritisiert worden ist. Wir müssen den besten James-Bond-Film beobachten, ob die Schweizer Bank noch vorkommt. Wenn sie vorkommt, ist das ein gutes Zeichen. Also, wir können
ist ein gutes Zeichen. Also, ich wohne vermutlich nicht so vor, wie es realistisch ist und wie es wirklich aussieht. Oder?
Es ist nie schlecht, wenn man in den internationalen Film dabei ist.
Also, Hauptsache, es wird über einen geredet in dem Moment.
Genau.
Es hat immer wieder mal Fälle gegeben vom sogenannten Whistleblowing, wo Leute gesagt haben, da passiert etwas Illegales in einer Bank, da verstoßt jemand gegen das Gesetz, gegen das Strafrecht und hat dann quasi das Bankgeheimnis zwangsgelüftet. Ist Bankgeheimnis eine unmoralische Sache?
Man muss zwei Sachen sagen. Also, erstens mal zum Whistleblower. Am Anfang von der UBS-Geschichte steht ein Whistleblower, nämlich der Brad Birkenfeld. Der hat ausgesagt gegenüber verschiedenen amerikanischen Behörden. Das Bankgeheimnis finde ich aber selber per se nicht etwas Unmoralisches. Unmoralisch wird es erst dann, wenn man sozusagen ein Geschäft macht, wo man zwar Verträge hat, wie man das gehabt hat, aber die Verträge so umdeutet, dass eben es so etwas möglich ist, wie damals die Schweizer Banken gemacht haben, mit 80% und mehr hinterzogenen Gelder.
Also das Bankkundengeheimnis oder das Bankgeheimnis selber ist nicht unmoralisch, aber es geht darum, wie man es nützt oder wie man es umgeht oder wie man es missbraucht dann auch.
Genau, oder? Ich meine, die Verträge, die die Schweiz gemacht hat mit dem Ausland, die haben ganz klar die Absicht gehabt, die Schweiz trägt bei, dass das Ausland die geschuldeten Steuergelder überkommt. Aber wir hätten ein Produkt davon entwickeln, das die umgangen haben. Also mit der ganz klaren Absicht, eigentlich das Abkommen dann zu hintergehen. Es ist zwar nicht illegal, aber es ist dann doch moralisch fragwürdig.
Das heisst, Bankgeheimnis zum sagen, das ist ein naives Gesetz gewesen. Das Gesetz ist gemacht worden, um von Kriminellen ausgenutzt zu werden. Das wäre auch nicht fair.
Also so ist es ja nicht gewesen. Das Bankgeheimnis ist nicht gemacht worden, damit es quasi von Kriminellen ausgenutzt werden kann, sondern das Bankgeheimnis ist 1934 strafrechtlich eingeführt worden, damit Mitarbeiter von der Bank quasi ihre Verschwiegenheitspflicht nicht verletzen.
Wie geht's weiter mit dem Bankgeheimnis oder dem Bankkundengeheimnis? Jetzt haben wir den AIA, den automatisierten Informationsaustausch. Was heisst das für das Bankgeheimnis für die Zukunft?
Also der AIA, der wird es weiterhin geben. Die Schweiz wird wahrscheinlich noch mit mehr Ländern AIA-Abkommen abschließen. Im Moment sind es etwas über 100. Weltweit wird das Netz immer grösser. Die Frage ist, bleibt das schweizerische steuerliche Bankgeheimnis für Schweizer bestehen? Das ist die zentrale Frage.
Das heisst, könnte es unter Umständen sein, das ist das, was du jetzt implizierst als Frage, dass meine Schweizer Bank, auch von mir als Schweizerin oder Schweizer, die hier in der Schweiz wohnt, plötzlich müsste die Daten am Schweizer Staat abgeben. Also das Bankkundengeheimnis, wie wir es hier in der Schweiz für Schweizerinnen und Schweizer haben, das siehst du gefördert?
Nein, ich sehe das nicht gefördert, sondern das ist die Frage, wenn es das gäbe, würde sie darüber eine Abstimmung geben. Und ich schätze das im Moment so ein, dass die Schweizer nicht dafür wären, dass steuerliche Bankgeheimnis abgeschafft wird.
Was siehst du für, wenn wir Langzeitprognosen machen für das Bankgeheimnis? Wohin geht die Reise?
Ich glaube, so etwas wie ein Privatsphärenschutz, eben wie das beispielsweise mit einem ausgebauten Datenschutz ist, wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Ich glaube, die Schweiz muss auch dazu schauen, dass sie insbesondere im Datenschutzbereich eine Pionierrolle kann spielen kann. Das ist ein Faktor, nebst vielen anderen, so dass der Finanzplatz Schweiz auch in Zukunft eine Rolle kann spielen kann.
Stefan Dobler, danke vielmals für deine Einschätzungen. «Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis» heisst dein Buch. Da kann man nochmal alles nachlesen. Danke, dass du da warst.
Gerne, ja.
Und euch danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen und habt auch mit dem Bankgeheimnis oder eben mit dem schweizerischen Bankkundengeheimnis nicht nur in Hollywood oder auf einem Parkbänkchen da draussen auseinandergesetzt, sondern da mit uns im Postfinanz-Podcast. Bis zum nächsten Mal.